Gestern Nachmittag und gestern Abend haben wir uns hier miteinander intensiv mit der Bibel beschäftigt. Aber nicht nur an diesem Wochenende, in diesem ganzen Jahr spielt die Bibel eine besondere Rolle. 2017 ist das Jubiläumsjahr der Reformation. Und in ihrem Kern war die Reformation eine Wiederentdeckung der Bibel. Das stand am Anfang dieser Bewegung und das hat diese Bewegung geprägt, auch eben mit der Übersetzung der Bibel ins Deutsche, aber im Anschluss daran ja auch an viele andere Sprachen weltweit. Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr ist damit auch eine revidierte Fassung der Lutherbibel erschienen und hat in den letzten Monaten auch schon für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt. Als Bibelgesellschaft blicken wir auf eine Geschichte von über 200 Jahren zurück. Begonnen hat es in Württemberg, aber eben auch in anderen Regionen Deutschlands, wo Bibelgesellschaften gegründet wurden und eben auch weltweit. Und Bibelgesellschaften engagieren sich dort für die Übersetzung und Verbreitung der Bibel. In Baden tut das die Badische Landesbibelgesellschaft in Meersburg mit der Bibelgalerie. Falls Sie irgendwann mal wieder am Bodensee sind und noch nicht in der Bibelgalerie waren, kann ich nur sagen, ein Besuch lohnt sich, weil auch das eine ganz neue Begegnung auch mit der Bibel und biblischen Texten ermöglicht. Aber angesichts der Hunderttausende von Bibeln, die jedes Jahr in Deutschland verbreitet werden, drängt sich auch eine vielleicht eher etwas unbequeme Frage auf. Wenn so viele Bibeln und das Volk gehen, müsste da nicht noch viel mehr passieren? Müssten diese vielen Bibeln als Gottes Wort nicht noch ganz anders auch zur Wirkung kommen? Und wenn wir diese Frage erst einmal zulassen, dann kann sie vielleicht auch etwas dichter an uns selbst heranrücken. Wenn uns in der Bibel Gottes wirksames Wort begegnet, müsste dieses Wort nicht auch mein Leben, unsere Gemeinde, unsere Umgebung noch viel stärker verändern und prägen? Wenn uns schon seit so vielen hundert Jahren die Bibel in Deutschland verbreitet und gelesen wird, müsste da nicht viel mehr eigentlich schon geschehen sein? Die Frage nach der Wirksamkeit des göttlichen Wortes beschäftigt nicht erst uns. Bereits die Menschen der Bibel haben selbst darüber nachgedacht, was es damit auf sich hat und auch vor Gott mit dieser Frage gerungen. Ein besonders anschauliches Beispiel dafür ist der Predigttext für diesen Gottesdienst aus Jesaja 55, die Verse 8 bis 11. Jesaja 55, Vers 8 bis 11. Dort heißt es: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Gerade der letzte Satz bekräftigt noch einmal ganz ausdrücklich, Gottes Wort ist ein wirksames Wort. Ihm wird gelingen, wozu Gott es aussendet. Die Verse vorher zeigen aber auch, dass diese Wirksamkeit durchaus vielschichtig sein kann. Der Prophet, von dem diese Worte überliefert sind, musste selbst auf das Eintreffen von Gottes Verheißungen warten. Wenn Sie im Jesaja-Buch lesen, dann finden Sie in Kapitel 40 die große Ankündigung, dass Gott die nach Babylon verschleppten Judäer zurückbringen wird. Zurück in ihr Land, auf einer wunderbaren Prachtstraße werden sie in die Heimat zurück nach Jerusalem ziehen. Hier, in Kapitel 55, wartet der Prophet immer noch. Es ist Zeit vergangen, etliche Jahre nach dieser ersten Ankündigung. Aber noch ist nichts geschehen. Er ist immer noch in Babylon. Immer noch hat sich diese große Verheißung nicht erfüllt. Das Eintreffen der Verheißung und damit ja auch der Nachweis für die Wirksamkeit des göttlichen Wortes steht noch aus. Es ist noch nicht so weit. Und daran sehen wir, dass auch die Menschen der Bibel schon diese Spannung erlebt haben. Das ist nichts erst, was uns beschäftigt, sondern auch schon für die Menschen der Bibel war es so. Auf der einen Seite stehen die Zusagen Gottes, aber auf der anderen Seite steht auch die eigene Wirklichkeit, in der eben die Erfüllung dieser Zusagen oft nicht so zu finden ist. Und doch bestätigt Gott in diesen Versen in Jesaja 55 noch einmal, dass seine Verheißung gilt. Sein Wort ist ein wirksames Wort. Das und wie Gottes Wort wirken kann, erfahren wir ja gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn man in 1. Mose 1 zu lesen anfängt, dann kommt man sehr schnell an den Vers, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann findet sich dieser Zusammenhang immer wieder, Gott spricht und es geschieht. Von daher, wenn wir von vorne her die Bibel lesen, wird unsere Vorstellung davon, wie Gottes Wort wirkt, natürlich auch gerade davon geprägt. Gott spricht und es geschieht. So ist Gottes Wort. Seine Wirksamkeit ist unverkennbar. Wenn wir auf unsere eigenen Worte schauen, dann merken wir, dass das oft nicht so ist. Davon können ja alle Eltern und Lehrer vielleicht ein Lied singen. Man sagt etwas und es geschieht nichts. Man sagt es nochmal etwas lauter, etwas nachdrücklicher, das hilft dann vielleicht ein wenig, aber nicht unbedingt. Inzwischen ist dann die Stimme vielleicht noch etwas lauter geworden, aber wie auch immer. Wir wissen, dass die Wirkung unserer Worte immer vorläufig ist und nie garantiert. Es kann sein, dass was passiert, aber eben wir haben es nicht im Griff. Und das Überraschende finde ich nun, dass jetzt gerade auch in diesem Abschnitt in Jesaja 55 Gott sein Wort auch solchen Anfragen aussetzt. Obwohl wir von 1. Mose 1 her wissen, dass es ganz anders sein kann und dass er das kann, reden und es geschieht. Aber hier in Jesaja 55 lesen wir, dass er eben auch darauf verzichtet, es immer mit Allmacht vom Himmel herabzuschleudern. Gottes Wort ist eben nicht immer wie ein Blitz oder wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Hier ist sein Wort wie Schnee und wie Regen. Das sind ganz andere Bilder, die für Gottes Wort und seine Wirksamkeit verwendet werden. Wenn es regnet, dann geht es ja manchmal ganz schnell. Wenn es vorher trocken war und es regnet, dann fängt der Rasen an zu sprießen, die unerwünschten Wildkräuter wachsen und alles geht so seinen Gang. Aber wenn es schneit, dann passiert erst einmal nichts. Wir haben ja diese Phase gerade so hinter uns, vielleicht kommt es ja nochmal, wie auch immer, aber von daher ist uns ja der Schnee irgendwie noch so vor Augen. Wenn es schneit, dann sprießen keine Pflanzen, kein Same für das verheißene Brot geht auf. Irgendwann wird das wieder geschehen. Wir wissen, dass das wieder kommen wird, aber erst einmal ist Warten angesagt. Erst einmal ist noch Pause. Und so soll Gottes Wort sein. Er spricht und es geschieht erstmal nichts. Es wird verkündigt und dann ist erst einmal Warten angesagt. Mit dem Warten kommen ja dann die Fragen: Wirkt Gottes Wort wirklich? Ich denke, dass der erste Adressat dieser Verse, die wir hier aus dem Jesaja-Buch gelesen haben, dass der erste Adressat dieser Verse nicht irgendwelche Zuhörer oder irgendein Publikum war, der erste Adressat war der Prophet selbst, der selbst gezweifelt und gerungen hat und sagte, Herr, wie ist es mit deinem Wort? Ich warte jetzt schon so lange darauf, dass es zur Wirkung kommt. Wann ist es denn endlich zu weit? Und dann muss er sich das anhören, muss er sich das auch sagen lassen. Wahrscheinlich haben ihn in so manch schlafloser Nacht diese Fragen eben auch umgetrieben. Bin ich denn richtig auf diesem Weg? Oder habe ich mir das nur eingebildet, dass das Gottes Wort war? Ist es wirklich Gott, der zu mir geredet hat? Müsste meine Verkündigung, meine Wirksamkeit dann nicht viel erfolgreicher sein, wenn Gott durch mich wirkt? Aber in diese Fragen hinein hört er dann auch Gottes Antwort. Sei getrost, mein Wort wird zur Wirkung kommen. Es wird zu Wege bringen, was ich mir vorgenommen habe. Und auch wenn du jetzt noch nichts davon siehst, mein Wort wird sein Ziel erreichen. In Jesaja 55 ist diese Ermutigung verbunden mit zwei Hinweisen, die versuchen, uns Gottes Wort und sein Wirken noch etwas besser verstehen zu lassen. In Vers 8 und 9 heißt es zuerst, Gottes Pläne und Wege sind höher als unsere Wege und unsere Pläne. Das ist einer der Bibelverse, die man eigentlich nur mit Samthandschuhen anfassen darf. Denn mit diesem Vers kann man eigentlich alles begründen. Oder irgendwie, wenn man den jemand sozusagen so ein bisschen um die Ohren schlägt, ne, dann hat der andere keine Argumente mehr. Ganz schnell kann man mit so einem Wort auch Unheil anrichten. Und trotzdem ist es auch ein ganz besonderer Vers. In der Lutherbibel sind ja diese ganzen Verse, der ganze Predigtext von heute, auch fett gedruckt, hervorgehoben, um deutlich zu machen, das ist eine der Kernstellen auch der Bibel. Man kann mit diesem Vers alles Nachdenken über Gott und sein Wirken abwürgen. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie einmal sich durch das Hiob-Buch durcharbeiten, werden Sie merken, am Ende seines langen Ringens mit Gott erhält Hiob keine andere Antwort als diese. Meine Pläne und Gedanken sind höher als deine Pläne und Gedanken. Aber ich glaube, das Entscheidende bei Hiob ist eben, dass Gott ihm das sagt. Dass nicht seine Freunde ihm das um die Ohren hauen, sondern dass er es sich von Gott sagen lässt und dass er es von Gott her hört. Und von Gott kann er das annehmen. Und von Gott hilft ihm das, auch sein Leben zu verstehen und zu akzeptieren. Und so ist es auch hier. Gott selbst, der dem Propheten hier diese Einschränkung und diese Einschränkung für sein Verstehen so auch zumutet. Aber was heißt das für unsere Frage nach der Wirksamkeit des Wortes Gottes? Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass eben die Gewissheit über das Eintreffen der Verheißung nicht gleichzusetzen ist mit so einer graduellen Entwicklung nach dem Motto, es wird immer besser und irgendwann ist es dann da. Der Weg muss nicht so aussehen. Er könnte auch ganz anders aussehen. Und das ist ja auch das, was wir in der Bibel selbst finden. Schauen Sie sich den Weg Jesu an, in den Evangelien. Das geht nicht einfach immer nur bergauf und irgendwann ist sozusagen der Höhepunkt erreicht, sondern der Weg Jesu führt ganz tief nach unten, bis in den Tod, in den Verrat, in die Gottverlassenheit mit hinein. Und doch war das der Weg, der eben das Geschick dieser Welt verändert hat wie kein anderer. Gottes Pläne und Wege sind höher als unsere Wege und Gedanken. Oder denken Sie an die Geschichte der christlichen Kirchen in China in den letzten 70 Jahren. Mit dem Sieg Maos nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die westlichen Missionare das Land verlassen. Ich glaube, damals zählte man alles in allem ungefähr, ich glaube, waren es 700.000 Christen oder so, jedenfalls eine für dieses riesige Land, das ja eigentlich ein ganzer Kontinent ist, noch eine vergleichsweise überschaubare Zahl, auch für die lange Zeit der Missionsarbeit, die dort gewesen ist. Und viele dachten, was wird das werden? Dann kam die Kulturrevolution, die sich ausdrücklich auch noch gegen jede Religion gerichtet hat, wo viele Bibeln zerstört wurden, Christen verfolgt wurden. Und dann kam eine vorsichtige Wende. Und als man da nach dieser Zeit wieder anfing zu zählen, wie viele Christen es sind, waren es schon Millionen. 1986, vor gut 30 Jahren, konnte in Nanjing, auch mit Hilfe aus Deutschland, die Amity Printing Company gegründet werden. Heute ist das die größte Bibeldruckerei der Welt. Jedes Jahr werden da 12 Millionen Bibel gedruckt, 4 Millionen für China, 8 Millionen für den Export in viele andere Länder. Unsere Bibeln werden in Deutschland gedruckt. Aber auch da merkt man, also was dort geschehen kann und wenn man sich das so vorstellt, ja, was dort auch geschieht. Zu den christlichen Kirchen in China gehören heute mehr als 50 Millionen Menschen. Wahrscheinlich sind es noch viel, viel mehr. Weil gezählt werden ja nur die registrierten Kirchen. Man geht davon aus, dass die nicht registrierten Kirchen, von denen natürlich auch jeder weiß, wo die sind, nochmal genauso viele haben. Und es werden von Jahr zu Jahr immer mehr. Als ich das im Herbst letzten Jahres gesehen habe, muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Und zu merken, wie dort eben wirklich etwas in Bewegung ist, eine Dynamik drin ist, die man sich nicht hätte errechnen können. Und wenn Sie die Missionare, die in den 40er Jahren das Land verlassen mussten, gefragt hätten, das hätte keiner gedacht, dass es so weitergehen wird. Auch ein Beispiel dafür, dass Gottes Wege und Pläne ganz anders sein können als unsere Wege und Gedanken und eben doch zu ihrem Ziel kommen. Manche Anfrage an Gottes Verheißungen und an die Wirksamkeit seines Wortes kommt also daher, dass wir falsche Vorstellungen davon haben, wie der Weg zu Gottes Ziel aussehen sollte. Wir müssen es akzeptieren, dass wir seine Wege längst nicht immer verstehen können. Aber wir können darauf vertrauen, dass er zum Ziel kommt. Und das bestätigt dann auch noch der zweite Hinweis, das Bild vom Regen und Schnee und der aufgehenden Saat. Für mich steckt da drin, dass Gott seinem Wort Zeit lässt, um zur Wirkung zu kommen. In alttestamentlicher Zeit waren die Menschen ja ganz selbstverständlich in den Kreislauf von Saat und Ernte eingebunden. Das war ihre Lebenswelt, das ging gar nicht anders. Es gab keine Vorratshaltung über Monate und Jahre hinweg, wo man Dinge einfach mal einfrieren konnte, dann waren die da, wann immer man sie brauchte. Man war auf das angewiesen, was sozusagen vor der Haustür wuchs. Damit musste man irgendwie leben. Und man kannte diesen Kreislauf, das prägte eben auch das eigene Leben. Unsere Zeit ist ja geprägt eher von Beschleunigung, von einer Verkürzung von Wartezeiten. Jedes noch so kleine Warten fällt uns zunehmend schwerer. Wenn jemand auf eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht nicht gleich antwortet, werden wir unruhig und denken, was ist mit ihm los? Ne? Also ist er nicht online oder warum antwortet er mich? Hat er was gegen mich? So, und wo wir merken, das treibt uns um und das prägt uns. Wir müssen uns dem auch nicht entziehen, können uns dem nicht entziehen, aber deutlich zu machen, was prägt uns und was bestimmt eben auch unser Lebensgefühl. In alttestamentlicher Zeit war das eben ganz anders. Wir heute sind es nicht mehr gewohnt, uns Zeit zu nehmen, etwas wachsen zu lassen. Wir brauchen alles gleich und sofort. Wie gut das wenigstens beim Kinderkriegen und der Schwangerschaft, das immer noch eine Zeit dauert, da werden wir nochmal dran erinnert. Es braucht einfach seine Zeit und es geht auch bei uns nicht schneller als in biblischer Zeit. Alles gleich und sofort, so ist das Leben nicht. Sei es in alltäglichen Kleinigkeiten oder eben auch in Beziehungen zu anderen Menschen. Immer wieder sind Zeiten des Wartens und des Reifenlassens notwendig. Alles Drängeln und Nachhelfen wollen kann eben dieses Warten auch nicht verkürzen. Und so ist es auch mit der Wirkung des Wortes Gottes. Gott selbst setzt die Zeit fest, wann sein Wort wirkt. Wir sollen auf seine Zusage vertrauen und sein Wirken abwarten. Und diese Einladung zum Vertrauen, die ist es, die mich jetzt eben auch in diesen Versen auch nochmal besonders aufhorchen lässt. Denn die Verheißung über das wirksame Wort schließt ja nicht nur die anderen ein, sondern gilt ja auch mir und dem, was Gott mit seinem Wort auch in meinem Leben tun will. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Manchmal fällt es ja leichter, darauf zu vertrauen, dass er etwas bei anderen tut, als dass er das auch bei einem selbst tut. Aber das, was Gott hier sagt, gilt jedem von uns, ganz egal, wie wir selbst über uns denken. Gottes Wort wirkt auch an dir und an mir. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Amen.